Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die SPD ist klarer Sieger der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Sie bleibt stärkste Kraft im Schweriner Parlament und hat nach derzeitigem Stand mehrere Koalitionsmöglichkeiten. Deutliche Verluste verzeichnet die bislang mitregierende CDU, während die Linkspartei ihren Anteil in etwa halten kann. Erstmals im Schweriner Landtag vertreten sind die Grünen. Die FDP scheitert dagegen klar an der 5%-Klausel. Die rechtsextreme NPD zieht voraussichtlich wieder ins Parlament ein. Mit aktuellen Zahlen jetzt direkt aus dem ARD-Wahlstudio in Schwerin, Jörg Schönenborn.
Die Verschiebungen in der politischen Landschaft setzen sich in kleinen Schritten fort. Die Grünen sind erstmals in ihrer Geschichte in allen 16 Landtagen vertreten, die FDP nur noch in 12 von 16. Das ist die aktuelle Hochrechnung für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Die SPD mit klaren Gewinnen, stärkste Partei 36%. Die CDU mit ihrem bisher schlechtesten Ergebnis 23,3%. Die Linke leichte Gewinne 18,2%. Die FDP stürzt ab auf 2,8%, nicht mehr im Landtag vertreten. Die NPD kann sich im Landtag behaupten, Verluste aber 5,9%. Und die Grünen ziehen mit ihrem bisher besten Ergebnis ein, 8,2%. Es sind weiterhin 5 Fraktionen im Landtag in Schwerin vertreten. Davon ist die SPD mit deutlichem Abstand die stärkste, 28 Mandate. Die CDU kommt auf 18, die Linke 14, die NPD 5 und die Grünen 6 Sitze. Die SPD hat nun vermutlich die Wahl zwischen der CDU und der Linken als Koalitionspartner. Für eine rot-grüne Koalition wird die Mehrheit vermutlich nicht zustande kommen. Der Sieg der SPD beruht auf einem starken Kandidaten und guten Kompetenzwerten auf dem Feld Wirtschaft und Arbeit. Das macht eine ungewöhnliche Wählerwanderung möglich. Die SPD holt ihre Zugewinne nicht aus dem linken Lager, sondern gewinnt Stimmen von den bürgerlichen Parteien FDP und CDU und kann sich sogar leisten, an die Grünen Stimmen abzugeben. Die Wahlbeteiligung hat mit 52% für dieses Land einen neuen Tiefstand erreicht. Damit setzt sich der langfristige Trend historisch niedriger Wahlbeteiligungen fort, der nur nach dem Unglück in Fukushima im März kurzzeitig unterbrochen wurde. Zurück nach Hamburg.
Und nun zur Runde der Spitzenkandidaten nach Schwerin mit Andreas Zichowitz.
Danke, Thorsten Schröder. Erwin Sellering, Sie sind der Wahlsieger. Sie können sich's ausholen, haben wir gehört. Mit wem soll es denn weitergehen? Mit der CDU wie in der jetzigen Regierung, in der letzten Regierung oder doch lieber mit der Linkspartei?
Also Politiker sollten nach der Wahl das tun, was sie vor der Wahl klar gesagt haben. Und ich habe gesagt, wir werden Gespräche führen. Wir werden sondieren, mit wem mehr sozialdemokratische Politik möglich ist. Und das werden wir jetzt als nächstes tun.
Was ist der Knackpunkt bei den Koalitionsverhandlungen für Sie?
Der Knackpunkt ist, dass wir möglichst viel sozialdemokratische Politik machen.
Es geht Mindestlohn ja da, zum Beispiel.
Mindestlohn zum Beispiel, klar. Wir sind hier eines der ganz wenigen Länder, die keine Neuverschuldung haben. In den letzten 5 Jahren keinen einzigen Euro. Von diesem Pfad werden wir auf gar keinen Fall abgehen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass gerade das die Menschen honoriert haben, solide und verlässlich zu regieren.
Herr Kaffier, das schlechteste Ergebnis für die CDU in der Geschichte, lag das am Erscheinungsbild der Bundesregierung oder doch an Ihnen als Kandidaten?
Weder noch. Die Bundesregierung hat in den zurückliegenden Jahren intensiv unterstützt solche Fragen wie Werftenkrise oder Probleme wie Werftenkrise oder Konjunkturprogramm wären ohne die Unterstützung der Bundesregierung gar nicht möglich gewesen. Wir haben in den zurückliegenden Jahren erfolgreiche Arbeit gemacht. Wir haben schwierige Aufgaben angeschoben. Wir haben schwierige Gesetze auf den Weg gebracht, gemeinsam.
Das zählt aber nicht, sagt der Ministerpräsident heute. Was müssen Sie denn bieten?
Offensichtlich ist es uns nicht gelungen, beispielsweise aus der Arbeitsmarktpolitik, die von Jürgen Seidel verantwortet wird, die Erfolge einzufahren, sondern die hat die SPD eingefahren. Insofern müssen wir darüber nochmal nachdenken.
Herr Holter, 29% wären es bei der Bundestagswahl gewesen für die Linkspartei. Hier, jetzt sind es 18, das ist schon ein bisschen mehr, aber vielleicht nicht genug. Haben Ihnen die Querelen der Bundespartei das Ergebnis verhagelt?
Also ich freue mich erstmal über das Ergebnis. 18,2% ist ein kleiner, aber deutlicher Zuwachs. Das ist wichtig. Die erste Landtagswahl für die Linke, wo wir mehr haben. Gegenüber 2009 ist viel passiert und nicht nur international und national, sondern auch in unserer Partei. Das ist nicht ohne Wirkung geblieben. Wir als Landespartei waren aber mit unseren Themen wie Mindestlohn, wie eine bessere Schule, damit alle einen Schulabschluss machen können, mit mehr Geld für die Kommunen, natürlich bei dem Nerv der Menschen. Wir haben ihre Probleme aufgegriffen.
Sind das die Themen, mit denen Sie glauben, die CDU aus der Regierung zu kriegen?
Ja, genau, das sind die Themen. Erwin Sellering verspricht Mindestlohn, Erwin Sellering verspricht längeres gemeinsames Lernen. Erwin Sellering fordert, dass die Bundeswehr aus Afghanistan abzieht. Und Erwin Sellering verspricht, dass endlich die Löhne und Renten in Ost und West angeglichen werden. Das sind unsere Forderungen. Er muss sich von der CDU befreien. Nur mit links kann er tatsächlich diese Ergebnisse, diese Ziele erreichen.
Danke, Silke Geier. Die Grünen sind jetzt auch im letzten Landesparlament drin. Es hat ein bisschen gedauert und vor kurzem kannten die Grünen hier kaum jemand. Sie hatten gerade mal 250 Mitglieder vor einiger Zeit. Jetzt sind es 500, ein paar mehr. Ist das der Bundestrend gewesen, der Sie reingebracht hat?
Also teilweise der Bundestrend, aber letztendlich ist auch dieses Land sehr grün und wir brauchen eine nachhaltige Umweltpolitik. Da macht die jetzige Landesregierung zu wenig und es bedarf grüner Inhalte, hier ein bisschen Schwung reinzubringen und dafür stehen Bündnisgrüne. Das ist immer unsere Aufgabe. Ein zweiter Bereich ist letztendlich, dass damit Arbeitsplätze geschaffen werden, Arbeitsplätze, von denen man eben auch leben kann.
Danke. Udo Pasteurs, die NPD ist wieder im Landtag, aber ein Drittel der Wählerstimmen verloren. Sie sind das bürgerliche Gesicht der Partei, aber vielleicht haben Ihnen ein paar Mitglieder die Außendarstellung verdorben, zum Beispiel der Direktkandidat im Bezirk Güstrow 1. Der wurde neulich mit einem T-Shirt fotografiert, auf dem die Unterschrift von Adolf Hitler war. Bekennt sich die NPD also zu Adolf Hitler?
Nein, natürlich nicht. Und ich persönlich erst recht nicht, weil wir natürlich dieses Thema sehr vorsichtig behandeln müssen, weil ja auch da eine freie Auseinandersetzung über diesen Themenbereich nicht möglich ist. Aber ich möchte konkret etwas sagen, was der Ministerpräsident gesagt hat. Er spricht von ausgeglichenem Haushalt. Er verschweigt, dass er 10 Milliarden Schulden aufgebaut hat, unter anderem. Er spricht nicht davon, dass jeder fünfte Arbeitsplatz prekär ist. Er spricht nicht davon, dass das Bildungsniveau im Land sinkt. Er spricht nicht davon, dass wir nach wie vor Abwanderung haben, ganz massiv der jungen Leute. Und das wird unsere Aufgabe
sein.
Das wird auch wieder unsere Aufgabe sein, im Landtag ganz, ganz klar zu definieren.
Hören Sie auf zu pöbeln, Herr
Holter, das tun Sie im Landtag zu
genügen. Herr Pasteurs, Sie haben jetzt das Wort. Danke.
Vielen Dank.
Das war die Runde der Spitzenkandidaten hier für die Tagesschau. Zurück nach Hamburg.
Die Bundes-SPD sieht ihren Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern als Bestätigung ihrer Politik. Auch die Grünen werden das gute Abschneiden als Rückenwind für die kommenden Wahlen. Enttäuscht reagierten dagegen CDU und FDP. Die Linkspartei hofft, die Christdemokraten als Regierungspartner der SPD im Nordosten ablösen zu können.
Es läuft einfach gut für die Genossen in diesem Superwahljahr. Mit Hamburg hat es furios begonnen, mit Berlin soll es erfolgreich enden. Die Bundes-SPD fühlt sich im Aufwind.
Wir hatten jetzt 7 Wahlen, wir sind 7-mal in der Regierung. Immer wenn ein Sozialdemokrat angetreten ist, der im Amt war, ist er wiedergewählt worden. Und ich bin sicher, Klaus Wowereit wird nächste Woche auch mit einem deutlichen Abstand gewinnen.
Die CDU bitter enttäuscht. Bundesweit hat sie zugelegt, doch keine Trendwende im Nordosten. Im Gegenteil. Dennoch klammert sie sich an den Machterhalt.
Wer auf das Land schaut, wer weiß, welchen Rückschritt Rot-Rot bedeutet hat für dieses Land. Wer weiß, dass selbst SPD-Anhänger sich wünschen, dass die Große Koalition ihre Arbeit fortsetzt. Der muss auch an die SPD jetzt die Erwartung richten, dass diese Arbeit fortgesetzt wird.
Erleichterung bei der Linken. Ergebnis gehalten, trotz Streitereien und Führungsmisere im Bund. Nun bietet man sich als Koalitionspartner an.
Die SPD muss sich entscheiden, mit wem sie ihr Wahlprogramm am ehesten durchsetzen könnte. Und ich denke, das wären die Linken.
Die Grünen beglückt. Zwar ist der bundesweite Höhenflug abgebremst, doch mit Mecklenburg-Vorpommern sitzen sie nun erstmals in allen Landesparlamenten.
Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben uns etabliert mit dem heutigen Abend als gesamtdeutsche Partei. Wir sind in allen Landtagen vertreten und das ist ein historischer Moment.
Sie dagegen mussten den Landtag räumen. Die FDP erhält die Quittung, gibt sich aber kämpferisch.
Für uns in Berlin bedeutet das, an den Brot- und Butter-Themen, Euro, Wirtschaftslage, Arbeitsplätze, mit Disziplin zu arbeiten.
Schon in 2 Wochen werden die Karten neu gemischt, bei der letzten Landtagswahl in diesem Jahr in Berlin.
Weitere Zahlen und Wahlanalysen finden Sie auch unter tagesschau.de. In Libyen sind die Truppen des Übergangsrates auf eine der letzten verbleibenden Hochburgen des bisherigen Machthabers Gaddafi vorgerückt, die Wüstenstadt Bani Walid. Verhandlungen über eine freiwillige Aufgabe brachten bislang kein Ergebnis. NATO-Flugzeuge griffen weiter militärische Ziele in Libyen an. Wo Gaddafi selbst sich aufhält, ist nach wie vor unklar.
Verhandlungen noch immer. Sie könnten in Bani Walid ein Blutbad verhindern. Der Übergangsrat trifft Stammesälteste aus dem Ort, der weiter an Gaddafis Seite steht. Noch ist unklar, ob die Bevölkerung sich von ihm lossagt oder nicht. Etwas weiter außerhalb die Kämpfer der Rebellen. Sie ziehen ihre Truppen zusammen immer enger um Bani Walid. Wir sind mittlerweile 15 Kilometer um den Stadtkern von Bani Walid stationiert. Manche von uns sind auch noch näher vorgerückt. Die Rebellen rund um den Ort drängen auf einen Angriff. Viele von ihnen glauben nicht mehr an eine Verhandlungslösung. Zu oft wurden sie von Gaddafi-Treuen vertröstet. In der Hauptstadt Tripolis ein Schiff voller Trinkwasser. Es ist die erste Hilfslieferung seit Tagen und wird dringend benötigt. Experten schätzen, dass frühestens in der kommenden Woche die libyschen Wasserwerke wieder anlaufen. Es wird Wochen dauern, bis die Infrastruktur von Tripolis wiederhergestellt ist, denn viele Mitarbeiter von Staatsbetrieben trauen sich nicht zur Arbeit zu gehen. Sie fürchten Konsequenzen für ihre bislang loyale Haltung gegenüber Gaddafi.
Das Verhältnis zwischen Israel und der Türkei bleibt angespannt. Israels Premier Netanyahu lehnte es erneut ab, sich für einen Militäreinsatz im vergangenen Jahr zu entschuldigen, bei dem 9 türkische Gaza-Aktivisten getötet worden waren. Am Freitag war ein UN-Bericht bekannt geworden, wonach die israelische Seeblockade des Gazastreifens zwar rechtmäßig ist, Israel aber bei dem Angriff auf die Gaza-Hilfsflotte Mavi Marmara exzessive Gewalt anwandte.
Auf der heutigen Sitzung des israelischen Kabinetts bedauerte Premierminister Netanyahu zwar den Tod von 9 Türken, doch für eine Entschuldigung Israels sah auch heute keinen Grund. Wir müssen uns nicht dafür entschuldigen, dass unsere Marinesoldaten sich gegen gewalttätige Aktivisten verteidigt haben. Seitdem Israel letztes Jahr 9 türkische Bürger bei der Erstürmung des Schiffes Mavi Marmara getötet hatte, hatte Ankara auf eine Entschuldigung Israels bestanden. Die Mavi Marmara hatte versucht, die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Nach der Veröffentlichung des UN-Berichts zu dem Vorfall am Freitag hatte die Türkei Israels Botschafter ausgewiesen und die Militärkooperation auf Eis gelegt. Der Verlust der strategischen Partnerschaft ist für Israel äußerst bedrohlich. Die Türkei kann uns Probleme in der UN bereiten und etwa Jordanien und Ägypten ermuntern, ebenfalls unsere Botschafter auszuweisen. Viele israelische Kommentatoren sind entsetzt, dass ihre Regierung Nationalstolz offensichtlich wichtiger nimmt als strategische Interessen. Doch diese Stimmen sind die Minderheit.
Ein großer Teil der israelischen Bevölkerung unterstützt die Verweigerung einer Entschuldigung. Denn man wirft hier Türkeis Premier Erdogan Doppelmoral vor. Erst letzte Woche hatte er seine Armee in den Nordirak geschickt, um dort 100 Kurden töten zu lassen, die angeblich Terroristen waren. Wenn dies legitim sei, wieso dann nicht die Militäraktion auf der Mavi Marmara, heißt es hier.
Ungeachtet internationaler Kritik hat der Iran sein erstes Atomkraftwerk ans Netz genommen, den umstrittenen Reaktor Bushehr. Nach Angaben aus Teheran läuft er zunächst mit eingeschränkter Leistung. Der Start der zuletzt mit russischer Hilfe erbauten Anlage hatte sich immer wieder verzögert. Der Westen befürchtet, dass der Iran die Nukleartechnik nicht nur zu friedlichen Zwecken nutzen, sondern Atomwaffen bauen will. Zum Abschluss der Leichtathletik-WM im südkoreanischen Daegu gab es noch einen Weltrekord. Dabei gewann Sprintstar Usain Bolt aus Jamaika Gold mit der 4x100-Meter-Staffel. Auch Deutschland errang noch eine Medaille. Betty Heidler holte Silber im Hammerwerfen.
Betty Heidler gewann am Schlusstag die 7. Medaille für das deutsche Team. Eine durchaus sehenswerte Bilanz. Und sie hatte gut lachen. Tatjana Lysenko aus Russland hatte den weitesten Wurf, 77,13 Meter, das war die Goldmedaille. Die als Favoritin angetretene Weltrekordhalterin Betty Heidler schleuderte den Hammer auf 76,06, das war Rang 2. Weniger als erwartet.
Ich kann mich irgendwie nicht wirklich freuen. Es war ein total schwieriger Wettkampf und ich habe mich mehr oder weniger auf Silber noch gerettet und bin überhaupt nicht zufrieden.
Den einzigen Weltrekord dieser Weltmeisterschaften gab es in der abschließenden 4x100-Meter-Staffel. Angeführt von Usain Bolt gewann das Quartett aus Jamaika in neuer Weltrekordzeit von 37,04 Sekunden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 5. September.
Von Irland zieht ein Tief zur Nordsee und lenkt dabei kühle Atlantikluft heran. Die trifft über Deutschland auf schwül-warme Luft und vor allem in der Osthälfte gibt's heute Nacht teilweise heftige Gewitter und unwetterartige Regenfälle. Es bestehen entsprechende Warnungen des deutschen Wetterdienstes. Im Westen und Nordwesten heute Nacht nur noch einzelne Schauer, sonst regnet es verbreitet, vor allem im Osten und Südosten zum Teil ergiebig, hier und da noch heftige Gewitter. Am Tag fällt von der Lausitz bis zu den Alpen zeitweise Regen, der in Bayern zum Teil kräftig ist. Ansonsten werden die Wolkenlücken von Westen immer größer und es gibt nur einzelne Schauer. Im Nordwesten sind kurze Gewitter möglich. Morgen schwache bis mäßig an der See, frischer Wind aus Südwest bis West. Heute Nacht Temperaturen von 11 Grad in der Eifel bis 19 an der Neiße. Morgen am Alpenrand 16, sonst 18 bis 23 Grad. Im Nordwesten werden die Wolken am Dienstag wieder dichter und bringen gebietsweise Regen. An der Nordsee gibt Sturmböen, sonst recht freundlich. Mittwoch und Donnerstag viele Wolken, etwas Sonne und gelegentlich Regen oder Schauer.
Wir melden uns wieder um 21.45 Uhr mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Heute mit Susanne Holst.